Empowerment. Vier Frauen, volle Bandbreite. Bei Frau Powerment zeigen wir den roten Faden durch das Leben von selbstbestimmten starken Frauen, die aus scheinbar unterschiedlichen Bereichen kommen. Aber sind sie wirklich so verschieden?
Das gilt es herauszufinden. Volle Bandbreite bedeutet für uns offen, vielleicht emotional, aber auf jeden Fall vierspurig mit Vollgas. Schnallen Sie sich an.
Hallo, wir sind Sonja Köhler und Maika Gerke. Zu Gast haben wir heute zwei Frauen, die aus einem sehr kommunikativen Berufsfeld mit viel Öffentlichkeitsarbeit kommen.
Unsere Gäste sind Silke Ziemann, Leiterin der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck, und Luca Dschüwatz, Studioleiterin des noch ganz frischen Exvoli-Filmstudios in Lübeck.
Luca, was ist deine Story? Was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist?
Oh, ich glaube, das sind viele Haken, die ich bis dahin geschlagen habe. Also so viele, wie ich in meinen 30 jungen Jahren eben schlagen kann. War auf jeden Fall nie mein Plan, dort anzukommen. Ich wollte eigentlich immer ins Handwerk, Goldschmieden werden. Da habe ich aber irgendwie dann nicht den richtigen Ausbildungsplatz gefunden, habe dann erstmal eine Alternative gesucht, weil so wichtig war mir so eigentlich aus Naturmaterialien irgendwie was erschaffen. Und dann war für mich so in erster Linie das Kochen dann als nächstes das Naheliegendste. Also bin ich dann in eine Kochausbildung gegangen. Und habe eigentlich immer wieder was Neues entdeckt, was dann sofort wieder eine, ja, wie könnte man sagen, so einen kleinen Funken entfacht hat. Das war in meiner Kochausbildung letztendlich eigentlich so dieses ganze Event-Thema, weil wir eben bei uns in der Küche auch Veranstaltungsräume hatten. Hier in Lübeck war das. Und wir dann auch ein bisschen Schuhkochen gemacht haben. Und dann habe ich da so ein bisschen Blut geleckt, was eigentlich so Events und Veranstaltungen anbelangt. Und da habe ich gedacht, oh, vielleicht bleibe ich doch irgendwie nicht in der Kochausbildung. So, der Karriereweg ist hart. Der Beruf ist wahnsinnig toll und faszinierend. Also das habe ich auch lieben gelernt. Aber ich dachte dann schon wieder, muss ich es jetzt wirklich zu Ende machen? Oder wenn es mich jetzt doch irgendwie juckt, dann kratze mich da und suche mir halt irgendwie den Weg in die Richtung Eventbranche. Und das war dann so die Überlegung, auch jetzt gehe ich einfach nochmal ins Studio und also ein Studium. Und studiere Eventmanagement. Das hat sich letztendlich als BWL-Studium entwickelt. Und war dann als Eventmanagerin erstmal freiberuflich unterwegs. Habe auch auf Filmfestivals gearbeitet, auch hier in Lübeck, bei den Nordischen Filmtagen Lübeck. Und das war eigentlich so meine Tür ins Filmbusiness. Dann kam ja die Pandemie, also da musste man sich dann doch nochmal selbst angucken und auch umgucken, wo man jetzt mit sich bleibt als Eventmanagerin. Und da war für mich dann wieder der nächste naheliegende Gedanke, eigentlich in eine Filmproduktion zu gehen, weil das Filmthema hat mich dann auf jeden Fall gefasst und fasziniert. Und Eventmanagement und Production Service beim Film sind gar nicht mal so unterschiedlich, also das sind die gleichen Kniffe, ob ich jetzt nun Catering für eine Veranstaltung bestelle oder Catering für ein Filmset, irgendwo die gleichen Handgriffe, und das habe ich dann gemacht und so bin ich in erster Linie beim Film gelandet, war dann in einer Filmproduktion in Hamburg, wollte aber gern wieder nach Lübeck, und da hat sich dann plötzlich diese Chance des Filmstudios ergeben. Und dann habe ich gedacht, ich greife diese Chance und mache das Wagnis und habe mich da mit dem kleinen Team zusammengetan und dann haben wir die Exvoli Studios aufgebaut hier in Lübeck. So long story short irgendwie.
Silke, wie war das bei dir? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Wie ist deine Geschichte?
Naja, bei mir liegt es schon ein bisschen länger zurück. Ich musste mir 86 Gedanken machen, was ich später machen möchte. Und da hatte ich auch viele Ideen und fand das so witzig, als du eben erzähltest. Also ich wollte tatsächlich Zahntechnikerin werden, habe auch ein Praktikum gemacht, ein freiwilliges Praktikum in den Sommerferien. Hatte aber auch noch ganz andere Sachen, also zum Beispiel Hotelfachfrauen, Hotelleiten oder Architektur war früher ein Thema. Durfte ich aber nicht studieren, gab so viele, hat mein Vater dann, wollte er nicht finanzieren. Dann habe ich gedacht, okay, muss ich mit Plan B irgendwie machen. Und da habe ich mal so durchgeguckt, was es alles für Berufe gibt. Ich hätte viele gefunden. Und tatsächlich habe ich nachher so eine Art Sicherheitsrucksack aufgesetzt und einfach mich mal hingesetzt und gesagt, was willst du überhaupt für später irgendwie machen? Und da wollte ich einen sicheren Job haben. Ich wollte Teilzeit arbeiten können. Ich wollte Kinder haben. Ich wollte aber auch abgesichert sein irgendwie. Und ja, das ist bei rausgekommen. Ne? Gehst du mal zur Polizei. Und das war einfach so, dass 87 das erste Jahr war überhaupt, wo in Schleswig-Holstein Frauen im gehobenen Dienst eingestellt worden sind. 86 das erste Jahr im mittleren Dienst. Und da hatte ich das Glück und war eine von den 6 für Schleswig-Holstein.
Von 6 Frauen?
Von 6 Frauen.
In Schleswig-Holstein?
Ja.
Wow.
Es waren 3 braunhaarige, 3 blonde. 2 davon waren groß, 2 mittlere, 2 kleine. Und ich bin die mittlere braunhaarige Versuchsperson und habe durchgehalten bis jetzt.
Aber mittlerweile ist die Mischung ein bisschen anders, ne? Also ist nicht mehr 1:99, sondern was habt ihr jetzt?
Ja, kann ich so genau gar nicht sagen, aber ich finde es gut, dass es sich eben geändert hat. Damals fühlte ich mich immer so ein bisschen alleine. Das war wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, dass man eine von den wenigen, meistens auf den Dienststellen die einzige Frau war. Das hat sich nach und nach so langsam erst ergeben, dass es anders geworden ist. Und ich glaube, das hat der ganzen Polizei gut getan. Also jetzt ist es von den Einstellungszahlen wahrscheinlich schon pari. Und die Frauen machen echt einen guten Job. Also finde ich klasse, dass es so innerhalb der letzten, ich sag mal, fast 40 Jahren so geworden ist.
Yeah. Du bist Leiterin der Präventionsstelle. Wie lange bist du das schon?
Das bin ich seit 7 Jahren tatsächlich schon und habe früher auch schon mal an der Präventionsstelle gearbeitet. Das waren 11 Jahre, die ich da verbracht hatte. Bin zwischendurch nochmal rausgegangen, eine Stationsleitung in Vertretung gemacht, damit ich nicht ganz so abgehängt bin von Polizei, weil wenn man an der Präventionsstelle arbeitet, dann ist es auch eine ganz andere Arbeit von Polizei und viele Dinge, die sich eben ja, die sich ergeben, die sich verändern, die kriegt man so dann nicht mit. Und das war mir dann für Nicht-Polizei sein an der Front ein bisschen zu wenig und deswegen musste ich nochmal aufsatteln.
Das ist spannend. Luca, ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast ja gerade erzählt, dass es immer wieder so neue Momente gab, wie so ein Cliffhanger für dich, der dich dann zu einem anderen Jobfeld, Entschuldigung, einem erweiterten Jobfeld gebracht hat. Was war denn da dein innerer Motor? Hast du einfach gemerkt, ach nee, irgendwie ist es das nicht? Oder hast du einfach nur gedacht, ach, ich glaube, ich brauche mal einen neuen Kick? Was war so dein innerer Motor, dann wirklich auch das durchzuziehen, erstmal sowas aufzugeben, wenn man so einen großen Traum hatte, zum Beispiel im Handwerk, oder auch Sachen frühzeitig abzubrechen? Weil das ist ja auch eine Kunst, zu erkennen, dass man vielleicht noch nicht auf dem richtigen Weg ist.
Ja, wenn ich das so erzähle, dann denke ich mir erstmal, könnte man glauben, ich bin nicht so richtig entscheidungsfreudig oder kann nicht so bei einer Sache bleiben. Aber das ist tatsächlich gar nicht so. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass ich auch schon ja früh von meinen Eltern eigentlich viel mitbekommen habe. Mach einfach das, worauf du Spaß hast. Also gerade auch mein Vater war jemand, der ein bisschen gebraucht hat, um da zu landen, wo er ist mit seiner Selbstständigkeit inzwischen. Und ich glaube, alleine so diese Geschichten von den Eltern immer mitbekommen zu haben, hat mich eigentlich auch, ja, hat mir die Sicherheit gegeben, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist mit dem, was ich mache. Also so Schulbildung war immer wichtig, das sollte ich machen, das war klar, dass mir einfach alle Türen, sag ich mal, offen stehen, ob ich jetzt studieren möchte oder eine Ausbildung machen möchte oder mich gleich irgendwie selbstständig machen möchte, wie auch immer. Insofern war ich da immer recht locker und habe wirklich gedacht, ich möchte auf jeden Fall was in meinem Leben machen, was mich erfüllt und was mir auch Spaß bringt. Und wenn ich merke, das ist es nicht, dann schaue ich eben weiter. Und ich glaube, so diese Lockerheit hat mich dahin gebracht, zu immer wieder ja nachzuempfinden, ob das, was ich jetzt hier neu kennengelernt habe, ob das für mich etwas ist für die Zukunft, ob ich das weiterverfolgen möchte, ob ja, ob das generell mir ein gutes Gefühl gibt und ob ich damit auch was Sinnvolles in der Zukunft anfangen kann, nicht nur für mich, sondern eben auch für andere. Das ist mir immer sehr wichtig gewesen oder nach wie vor. Und ich glaube, und dann komme ich immer erst so an den Punkt, dass ich sage, so jetzt denke ich ganz ernsthaft drüber nach, ob ich etwas weiter verfolge oder nicht. Und wenn ich das bejahen kann, dann mache ich das halt einfach. Und ich glaube gerade so dieser Reiz an dem Neuen und bei mir geht dann auch ganz schnell so dieses Visionäre mit rein, dass ich wirklich auch in die Zukunft denke und mich dann irgendwo sehe, was kann ich mit diesen Fähigkeiten anfangen, wenn ich sie jetzt wirklich weiter verfolge und ausbaue. Und ich glaube, so diese Zukunftsbilder, was kann ich wirklich erschaffen mit dem, wenn ich das jetzt weitermache, ist das, was mir so Antrieb gibt. So. Also es geht gar nicht mal darum, dass ich immer wieder neu auf der Suche bin, sondern ja, einfach dem folge, was mir Spaß bringt und für mich auch sinnstiftend ist.
Ist eigentlich eine ganz große Gabe. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass du da so rumgehopst oder dich immer neu entschieden hast, sondern diesen inneren Kompass zu haben, den zu verfolgen. Das haben ja viele Jugendliche, so habe ich das jetzt erlebt, gar nicht. Sondern die denken, ich muss jetzt irgendwie einen Job finden, den ich 45 Jahre weitermache, und sind dann sehr unentschlossen und kommen gar nicht auf die Idee, wie komplex das Berufsfeld werden kann. Und da ist es ja großartig, wenn man immer wieder einen Schritt zurückgeht in die Reflexion, ist das was für mich, was kann ich daraus machen, dann eben gepaart mit so Visionen, das ist großartig. Das finde ich ganz toll.
Absolut, eigentlich. Ich glaube, genau das ist auch eigentlich so ein bisschen der Fehler in der Geschichte, dass ich das auch so erzähle, als hätte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich mich so oft umorientiert habe, obwohl das eben eigentlich gar nicht so sein müsste. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es steckt halt irgendwie im Kern vielleicht, ich weiß gar nicht, also das würde jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen, aber im Kern vielleicht unserer Gesellschaft, also so dieses typische Leistungsgesellschaftsdasein, und es kriegt man irgendwie so mit, aber ich bin ganz bei dir, so ist es nicht. Also man muss sich heutzutage nicht fest für 45 Jahre auf ein Berufsfeld irgendwie verschreiben.
Ist ja auch ein bisschen so, dass du quasi ja von einem zum anderen gekommen bist und das war immer ein logischer Schritt. Also es ist ja nicht irgendwie so völlig aus der Luft gegriffen, sondern eine Erfahrung hat dich dann quasi in die nächste geführt.
Ja, irgendwie schon, das kann man so sagen. Also ich habe mir meinen Weg nicht ausgedacht, sondern es ist mir irgendwie so vor die Füße gefallen.
Ja, das ist total spannend, weil also ich persönlich hatte nämlich gerade auch das Erlebnis, dass meine Tochter kurz eine Brücke über die Polizei, über die Anmeldung bei der Polizei gemacht hat. Weil sie dachte, oh, ich habe dann einen sicheren Job und das kann ich irgendwie dann erstmal ein paar Jahre machen, ich mache was Sinnvolles, und hat dann aber erst erkannt, dass das vielleicht doch gar nicht ihr Weg ist und ist dann eben innerhalb von 6 Monaten dann doch dahin gekommen, wo sie eigentlich sich noch wohler fühlt. Und das fand ich einfach ganz spannend, ne? Weil es gibt ja ganz verschiedene Ansätze und auch verschiedene Leidenschaften, und hat dann festgestellt, dass sie eigentlich lieber in die Lehre gehen möchte und auch das vielleicht auf einer Polizeischule ausüben würde irgendwann. Bezüglich Sport, Fitnesstraining, und das war auch ein ganz spannendes Erlebnis. Also von daher, genau, es ist einfach nur gut, glaube ich, wenn wir das auch mitgeben, ne? Den Kindern, dass sie diese Freiheit haben, immer wieder in die Reflexion zu gehen, was ihnen wirklich Spaß macht.
Unbedingt, ja, das würde ich sagen.
Sicke, wie ist denn das bei dir? Hast du jemals das hinterfragt, zur Polizei zu gehen? War das für dich immer klar und logisch? Oder gab es da auch mal Momente, wo du gesagt hast, boah, hätte ich bloß Zahnarzthelferin gelernt?
Nee, also eigentlich, das Wort schränkt ja schon ein, eigentlich war ich zufrieden in der ganzen Zeit. Natürlich gibt es manchmal Tage, wo du sagst, oh nee, komm, spar dir das irgendwie. Aber insgesamt gesehen muss ich sagen, war es doch die richtige Berufswahl. Also ich würde es wieder machen, aber ich würde so viele Sachen gerne machen. Wir hatten es eben schon unterhalten, eigentlich müsste man sich teilen können oder die Arbeitszeit teilen, dass man mal den Job macht, weil es gibt so viele tolle Sachen rechts und links dabei. Und viele Sachen lernst du erst kennen oder kommst du eben erst drauf, wenn du durchs Leben gehst. Und manchmal ist es ja einfach nur, dass man jemanden kennenlernt, der irgendwie was Tolles macht oder eine tolle Idee hat oder man sieht irgendwas und dann sagt man, Mensch, das wäre auch eine tolle Sache, die man toll machen könnte, aber viele tolle Sachen kann man nicht machen. Man hat ja nur ein Leben, und deswegen finde ich das schade, dass man sich mal so festlegen muss halt, ne? Aber selbst bei uns, bei der Polizei, denkt man gar nicht, aber es gibt eine große Bandbreite an Dingen, die man machen kann. Und deswegen, wenn sich jemand nicht wohlfühlen würde bei der Polizei, der hat natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, intern praktisch zu wechseln und eine andere Aufgabe innerhalb der Polizei zu machen.
Welche Möglichkeiten gibt es da?
Es gibt eigentlich alles. Also man denkt immer, klassischer Polizist sitzt im Streifenwagen oder auf der Wache. Die gibt es natürlich auch, ist ganz klar. Aber es gibt Ermittlungsdienste, es gibt Bezirksdienste, die laufen eben draußen rum, begleiten Aktionen und Demonstrationen oder gucken eben, dass es dem Bürger gut geht. Es gibt Bereiche intern, also Stabsbereiche praktisch, die Organisation und Einsatz machen. Oder wie wir, die Präventionsstelle oder die Diensthundestaffel oder Einsatztrainingszentrum und. Aus- und Fortbildung gibt es. Also doch ganze Menge Sachen. Zumindest im Bereich der Schutzpolizei, bei der Kripo ist es ähnlich, ne? Also in Kiel mit dem LPA und LKA, da ist natürlich die Bandbreite ein bisschen größer, aber es gibt auch verschiedene Mängel im Bereich IT oder Forensik, die man tatsächlich noch machen kann.
Du hast ja schon ein bisschen erzählt, Präventionsstelle der Polizei, was das alles bedeutet. Ein großes Thema ist bei euch ja auch häusliche Gewalt. Da kriegt man ja eine Menge Geschichten auch mit und erfährt, glaube ich, Sachen, die der Normalbürger gar nicht wissen möchte. Wie nimmst du sowas mit nach Hause? Also bleibt das irgendwie haften nach Dienstschluss? Und wie gehst du damit um und was machst du für dich, um Kraft zu schöpfen?
Also in der Präventionsstelle ist man ja gar nicht so dicht dran an dem Thema häusliche Gewalt. Also wir sitzen nicht mit den Frauen und nehmen die Anzeigen auf. Wir fahren auch nicht mit dem Wagen raus und nehmen die Anzeigen auf, sondern wir sind quasi so ein Bindeglied zwischen den Kollegen, die die Sachbearbeitung dazu machen, die auch den Bereich Gefahrenabwehr praktisch dann abdecken und allen Möglichkeiten, die es gibt, um ja praktisch Gefahren zu verhindern. Und da tut sich gerade eine ganze Menge im Land Schleswig-Holstein. Wir haben letztes Jahr 14 Stellen bekommen, also politische Stellen quasi, die verteilt werden auf die Direktionen, damit das Thema Hochrisikomanagement angeschoben wird. Und das wird auch früher oder später, ich hoffe jetzt im Sommer, tatsächlich umorganisiert. Das heißt, mehr Men- oder Womanpower kommt dann in einen Themenbereich rein, der umschlossener ist. Und jetzt ist das Thema praktisch bei uns in der Präventionsstelle ein Thema von mehreren. Und das ist zwar gut aufgehoben bei uns irgendwo, aber es ist schade, dass ich praktisch für dieses Thema, wo ich ja viel Zeit und oder meine Kolleginnen viel Zeit investieren, dass das Thema eigentlich gar nicht unser Thema ist. Und ich denke, dass es sich in einer anderen Organisation besser anfühlt und auch eigenständig die Wichtigkeit bekommt, die es dem zusteht.
Das Thema digitale Gewalt, ist das bei euch mit angesiedelt?
Das ist meistens im Bereich der häuslichen Gewalt mit drin. Häusliche Gewalt und Stalking, so fingen wir damals mal an. Das waren an den Anfang der 2000er, also ein Vierteljahrhundert schon. Und die Bandbreite ist ja relativ groß. Ob du jetzt eine Körperverletzung, da denken ja alle gleich dran bei häuslicher Gewalt, aber das kann auch eben eine Beleidigung sein, eine Unterdrückung, eine finanzielle Abhängigkeit. Also praktisch immer, wenn ich theoretisch schon Gewalt quasi ausübe, ohne zuzuschlagen. Also alleine auch die Kontrolle, das unter die Kontrolle bringen, das Isolieren von anderen Freundinnen, von anderen Menschen, das gehört alles zum Bereich Gewalt dazu und die digitale Gewalt natürlich auch.
Wie schöpfst du Kraft, wenn du mit solchen Themen umgehst? Also was gibt dir dann wieder einen Push?
Also jetzt habe ich das Problem gar nicht mehr, weil ich die Arbeit ja dann quasi da nicht mehr mache. Ich hatte eine Zeit lang tatsächlich den Bereich häusliche Gewalt auch in der sachbearbeitenden Ebene gemacht. Das fand ich schon, ich habe es immer empfunden, als ich kann den Leuten helfen, zumindest dem Opfer, manchmal auch dem Täter, manchmal dem Paar als solches. Und daraus habe ich dann eben die Kraft geschöpft. Ne? Also man sieht sowieso viele Sachen, die nicht schön sind und die muss man eben in seinen Rucksack packen mit nicht schönen Sachen. Ich mache da mal einen Deckel drauf und bisher hat's geklappt.
Ja, das heißt, du steckst das dann weg, also in die Schublade und was weiß ich, gehst dann raus in die Natur, läufst oder also holst du dir Kraft noch von außen oder wie machst du das?
Ja, durch Familie eben, durch, wie du schon sagtest, Natur, viel spazieren gehen, viel Sport machen und solche Dinge. Das lenkt dann ab oder das erfüllt.
Hat sich der Umgang verändert eigentlich in den, ich meine, du hast gesagt, du bist seit 1987 dabei, 40 Jahre sind das ja dann jetzt wirklich fast, hat sich in der Zeit irgendwas in der ganzen Situation geändert? Ist das schlimmer geworden? Ist das jetzt mehr einfach präsent in den Medien durch verschiedene Vorfälle? Wie empfindest du das?
Also gegeben hat es das ja schon immer und ich finde, das Bewusstsein ist das, was sich gerade groß verändert. Das Bewusstsein nicht nur der Beratungsstellen, die hatten ja schon das richtige Bewusstsein. Das Bewusstsein bei der Polizei hat sich verändert. Und jetzt sind wir da dann, das Bewusstsein in der Bevölkerung tatsächlich so zu verändern, dass es praktisch ein No-Go ist. Also, dass es nicht sein kann, dass es geächtet wird. Und da hat ja die politische Diskussion gerade ganz viel Wind reingebracht. Und das ist auch gut so. Also aus der leisen, stillen, erduldenden Ecke ist es jetzt raus und jetzt hoffe ich, dass da eine ganze Menge Power reinkommt und dass vielleicht auch noch ein paar Sachen sich dann schneller umsetzen lassen. Letztendlich muss man sagen, in den letzten 25 Jahren hat sich auch eine ganze Menge getan, angefangen bei der Wegweisung, Kontaktnäherungsverbot bis hin zum langfristigen Gewahrsam. Die Fußfessel gibt's jetzt und da arbeitet man eben dran. Man muss auch ein bisschen rechts und links schauen, was machen andere Bundesländer, vor allem was machen andere Länder. ne, Spanien ist da recht weit und Frankreich. Und da sollte man sich immer Ideen holen und tatsächlich vor die Welle kommen. Das heißt, sich Gedanken machen, was kann ich noch alles machen, um die Straftaten vorher zu verhindern. Und da sind wir beim gesellschaftlichen Problem, dass man sagt, Werte müssen praktisch im Kindergarten schon, also gelehrt werden und man muss sich auf gleiche Werte verständigen, weil wir haben geguckt, was hilft der Frau? Jetzt hilft der Frau, man nimmt sie aus der Schusslinie, aber wie kriegt man das hin, dass der Täter nicht der Täter wird? Da muss man ja ganz weit nach hinten gehen und da guckt man schon und fängt an der Erziehung an und die Erziehung beginnt quasi schon im Kindergartenalter. Also wenn man da gut erzieht, kann man viel gegen häusliche Gewalt machen.
Ja, das ist ja, momentan ist ja eher so, dass man quasi das Opfer aus der Situation nimmt. Die muss quasi den Ort mehr oder weniger verlassen. Also mit der Wegweisung ist klar, dann geht der Mann erstmal, aber trotzdem ist ja eher die Frau die Betroffene und der Mann macht einfach weiter und das versucht man jetzt ein bisschen zu ändern, ne? Dass man die Männer ein bisschen noch mehr in den Fokus stellt und quasi erzieht, ne? Also was du schon gesagt hast.
Genau, also letztendlich ist der Täter ja das Problem oder er stellt das Problem und dementsprechend muss man da auch eigentlich ansetzen. Ne? Also ich kann nicht immer die Frau nur wegnehmen, sondern ich muss was dagegen tun, dass es so läuft, wie es jetzt derzeit halt läuft.
Ne? Ja. Und ihr geht in die Schulen ja auch mit Prävention, also jetzt vielleicht nicht unbedingt häusliche Gewalt, sondern eher Internetführerschein und solche Sachen. Also ihr geht ja dann quasi schon dahin, wo die Kinder sind, um Bewusstsein zu schaffen.
Ja, die Bewusstseinsbildung, die läuft aber nicht durch uns. Das wäre vermessen zu sagen, mit 1-2 Stunden, das schaffen wir schon. Polizei kommt mal kurz vorbei, das klappt überhaupt nicht. Also da breche ich immer die Lanze, dass man sagt, Polizei müsste eigentlich die Lobby Schule unterstützen und die Lobby Kindergarten unterstützen. Eigentlich sind das ja ganz getrennte Sachen. Aber wenn wir das Problem haben, das früher entsteht, müsste man praktisch auf das früher setzen. Ne? Unsere Themen an Schule sind eben Verkehrsprävention, Fahrradführerschein, solche Dinge oder auch Verhalten und alles, was ums Handy sich dreht. Was darf ich, was sollte ich nicht machen? Cybermobbing und solche Dinge dann dabei, bis hin nachher Oberstufe Alkohol, Drogen, Medikamente.
Das ist eine lange Latte. Ja, genau.
Unbedingt mal 2 Fragen, die mir auf der Seele brennen, wenn ich darf, Silke. Und zwar gehe ich ein Stückchen weiter zurück. Du hattest vorhin erzählt, einfach über diese große Bandbreite an Möglichkeiten, sich auch innerhalb der Polizei zu verändern, sich weiterzubilden. Wie ist das jetzt zum Beispiel bei einer Hundestaffel? Interessiert mich einfach. Kann jeder zur Hundestaffel oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, dass man da irgendwie arbeiten darf?
Nee, eigentlich musst du die ganz normale Ausbildung machen. Na, und dann sieht man es eben gerne, dass du ein paar Jahre schon Polizeidienst gemacht hast. Und dann bewirbt man sich. Man muss selber keinen Hund haben. Also der Hund wird ja ausgesucht für einen. Man muss natürlich man muss ein bisschen Faible für Hunde mitbringen. Na, und man muss auch wissen, dass man dann eben viele Sondereinsätze macht. Also nicht einen ganz, ganz, ganz geregelten Dienst hat. Na, die sind zentralisiert bei uns in der Diensthundestaffel. Das heißt auch, dass man manchmal landesweit verwendet wird oder in ein anderes Bundesland kurz ausgeliehen wird, je nachdem, was mein Hund dann so Besonderes kann.
Aha, und dann wird der Hund quasi mitgenommen als Teammitglied sozusagen.
Ja genau, es ist immer ein Paar dann praktisch, ne?
Toll, das hört sich ja sehr gut an. Und das andere, was ich auch spannend fand, du sagtest ja innerhalb der Polizei, ist es auch so, dass da durchaus das Verhalten und das Bewusstsein weiterentwickelt wird für häusliche Gewalt, für digitale Gewalt. Habt ihr dann Schulungen oder wie wird da vorgegangen?
Ja, beides gibt es tatsächlich. Also einmal gibt es immer einen Fortbildungskatalog. Da ist das Phänomen Stalking zum Beispiel, da ist der Lehrgang häusliche Gewalt drin. Und wir machen auch Inhouse-Fortbildung, weil wir das wichtig finden, dass die Kollegen der PD Lübeck, also Ostholstein und Lübeck zusammen, dass die wirklich auf den neuesten Stand kommen. Dann, wenn man sich jetzt zu den Fortbildungsangeboten anmeldet, heißt das nicht automatisch, dass man diesen Lehrgang auch bekommt. Und mit unseren Angeboten, die meine Kollegin dann auf den Markt schmeißt, ist genau das abgedeckt, was gerade bei uns aktuell ist. Und da können sich tatsächlich alle Kollegen bewerben aus allen Bereichen. Und wenn der Raum ausgebucht ist, dann machen wir noch ein zweites oder ein drittes. Also da sind wir ganz umtriebig.
Ja, das ist toll, dass das dann auch so funktioniert. Luca, jetzt zu dir. Du hattest ja vorhin, ich gehe noch mal ein Stück zurück, auch erzählt, dass du mit der Idee, ein Handwerk zu erlernen, sprich auch Goldschmiede, gestartet bist. Und das sind ja sicherlich kleine Träume, die man immer wieder auch verlassen muss oder die man dann eben auch mal abschließen muss. Kommt das ab und zu noch hoch oder hast du damit wirklich gut für dich abgeschlossen, gesagt, nee, das ist jetzt eine Etappe in meinem Weg gewesen, das ist alles gut so gewesen oder kommt das manchmal noch hoch, so diese Leidenschaft, Wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube, ja, kommt das nochmal hoch. Wahrscheinlich ist das gar nicht weg. Es ist auch immer irgendwie für mich ein Stück weit präsent. Und ja, ich bin jetzt beim Film angelangt. Ich habe wahnsinnig viel Spaß bei dem, was ich jetzt mache. Aber das bedeutet für mich auch nicht unbedingt, dass für mich feststeht, dass ich das bis zum Ende meiner Karriere machen werde. Also ich bin immer offen, was auch immer noch um die Ecke kommt, mich da weiterzuentwickeln. Und ich merke selber, dass ich, wenn ich so, wie kann man das beschreiben? Also wenn ich so drüber nachdenke, wie könnte sich mein Leben noch weiterentwickeln, dann stelle ich auf jeden Fall fest, dass das immer irgendwie eine Mischung wird aus all diesen Leidenschaften, die ich bisher jetzt so mitgenommen habe in meinem Leben, dass ich immer irgendwie gucke, kann ich diese Komponente da irgendwie mit verbauen oder so? Oder ist es für mich auch manchmal einfach ganz klar, dass, wie jetzt, du hast das Goldschmieden angesprochen, ne? Ja, ich habe mich vor diesem Gedanken einfach gelöst, das beruflich zu machen und damit irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber es läuft mir ja nicht weg. Also ich kann dann vielleicht irgendwann entweder das als Hobby weiter betreiben oder irgendwann ergibt sich vielleicht irgendwie, dass ich dann das irgendwie mit reinnehme in mein jetziges Leben. Also es gibt noch keine konkrete Ausprägungsform, aber ich habe nie etwas komplett aus meinem Leben verbannt, nur weil ich diesen Weg jetzt nicht weitergegangen bin, sondern, weiß nicht, vielleicht kommt das alles noch und deswegen bin ich da gar nicht so niedergeschlagen, dass ich irgendwie etwas vielleicht nicht zu Ende gemacht habe oder den Weg nicht weitergegangen bin, könnte man so sagen.
Ja, aber es ist ja genau richtig, damit umzugehen, das sozusagen auch so fließen zu lassen und einfach eben das sich darum zu öffnen, dass es wiederkommen kann und man das irgendwie eventuell dann noch mal in Kombination mit anderen Leidenschaften verbinden kann. Das ist total schön. Luca, wir hatten eben schon darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man einen Traum hatte und dann mit der Zeit in einem etwas anderen Berufsfeld landet. Zu deinem jetzigen Berufsfeld, was super spannend ist und was sich natürlich auch aus einer logischen Konsequenz ergeben hat, frage ich trotzdem nach Film. Ist ja wunderschön und ich liebe das. Es ist ein bisschen oldschool, weil Filme ja heutzutage auch ganz anders konsumiert werden. Man bekommt auch mit, dass die Kinder eben nicht mehr so viel ins Kino gehen. Das ist irgendwie alles nicht mehr so atmosphärisch, wie wir das früher empfunden haben. Und es wird viel gestreamt. Wie stehst du dazu? Was war da so dein Moment, wo du gesagt hast, nee, ich mach das trotzdem?
Ich glaube, auch da ist fast ein bisschen das Geheimnis, sich am Anfang gar nicht zu viele Gedanken zu machen. Also man könnte ja fast meinen, ich bin da eher Quereinsteigerin, was wirklich so die Operative des Filmemachens anbelangt. Also diese Vielschichtigkeit bringt natürlich auch eine wahnsinnig große Herausforderung einfach für das Business mit. Und ich kann da wahrscheinlich nur so ein ganz, ganz kleinen, so ein ganz kleines Fragment nur betrachten, weil eben das, wie du schon ansprichst, die diversen Formate, da stehen halt auch ganz unterschiedliche Herstellungsweisen teilweise dahinter so. Und ich kann ja im Grunde mich nur darauf beziehen, wo ich mich so reinfühlen kann und alles andere ist so theoretisches Reinnerden, was ich so von außen auch mit rein, also was ich von außen mitnehme und mir dazu meine Gedanken oder Meinungen bilde. Aber ich glaube auch, das ist eigentlich passend zu unserer Zeit. Ne? Alles wird dynamischer, alles wird schneller, alles wird irgendwie breitflächiger ausgerollt. Überall sprießt aber da auch wieder die Kreativität. Also das finde ich auch das Faszinierende eigentlich dabei. Also ich will gar nicht nur dastehen und irgendwie meckern, jetzt ist hier irgendwie wieder was Neues aufgekommen. Und da braucht es vielleicht nicht mal mehr ein Filmstudio, um das herzustellen. Und deswegen werden alle jetzt untergehen, sondern ich finde auch das wieder eigentlich nur spannend zu beobachten und es gibt mir Motivation, mich damit auseinanderzusetzen und da irgendwie den Weg durchzufinden durch diesen Dschungel von Varianten, Möglichkeiten, Formaten und so weiter und so fort. Also
das führt mich gleich zur nächsten Frage und zwar hast du das Studio ja von der Pike auf mit aufgebaut.
Ja.
Gibt es denn rückblickend oder auch permanent berufliche und private Hürden, die du überstehen musstest? Und wie bist du damit umgegangen?
Ja, sicher. Ja, doch, gab es und gibt es nach wie vor und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Also Faktor Zeit. Ich glaube, das kann jeder nachempfinden. Man stellt häufig oder ich stelle dann auch häufig fest, dass 24 Stunden eigentlich zu wenig von einem Tag sind, um da alles unterzukriegen. Und das hat sich dann auch nochmal verstärkt dadurch, dass man tatsächlich das Privatleben, das man hat und führt, dann irgendwie da auch noch mit reinsqueezen muss und alles so klassischerweise unter einen Hut kriegen muss, weil eben Film nicht auf dem 8-Stunden-Tag jetzt irgendwie begrenzt ist. Und erst recht nicht, wenn du dich mit einem Projekt wie das eigene Filmstudio selbstständig machst und weißt, dass das auch nicht einfach nur, ich mache ein Filmstudio auf und dann geht's los und dann wird hier irgendwie Hollywood 2.0 draus, sondern wir bestreiten ja wirklich eine Mission hier, diesen Standort auch für die Filmproduktionslandschaft weiter attraktiver zu machen. Also das ist uns eben klar, dass das ein Mammutprojekt an der Stelle ist, was jetzt nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern wo ich mir wirklich auch Gedanken machen muss, wie kriege ich das alles koordiniert in meinem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Und dann gibt es halt auch eben diese angespannten Zeiten, wo ich persönlich es auch nicht unbedingt schaffe, es hinter der Haustür irgendwie draußen zu lassen, was ich irgendwie am Tag erlebt habe oder was das Studio, womit ich mich da gerade beschäftige, und nehme das dann teilweise auch mit nach Hause, und dann kriegt das natürlich entweder mein Lebensgefährte oder meine Familie auch mit, wenn ich dann irgendwie diskutiere. Aber das ist ja eigentlich genau auch das Schöne, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die mich bei allem supporten und mir vielleicht auch mal die Visiten lesen und mir vielleicht auch mal einen Spiegel vorhalten oder mir auch mal einen kleinen Richtungsweiser geben, so, lass dich entweder nicht so behandeln oder weiß ich nicht, bist du dir wirklich sicher, dass du das so machen willst, oder gib mal ein bisschen mehr auf dich acht, du hast jetzt hier schon irgendwie wieder nur 4 Stunden geschlafen und ich sehe, dass du müde bist. So. Also manchmal braucht es ja eben auch genau diese Menschen von außen, die einen da mal wieder dran erinnern, dass man eben, dass der Tag wirklich nur 24 Stunden hat und dass man da aber auch wirklich seine menschlichen Bedürfnisse auch mit unterkriegen muss. So. Und dafür bin ich eigentlich ganz dankbar. Will sagen, es ist gar nicht mal so, dass ich da so auf mich alleine gestellt bin, mit diesen Herausforderungen zu dealen, sondern eben wirklich auch Menschen habe, die mich da unterstützen. Und eben auch dieser Aufbau vom Studio ist ja kein Alleinprojekt gewesen. Also auch da haben natürlich ganz viele mit angepackt und haben sich auch in derselben Situation wiedergefunden wie ich oder in ähnlichen. So. Also da ist man dann eben auch nicht alleinstehend.
Das hört sich gut an, und das heißt eigentlich Support durch die Familie. Ist das richtig?
Schon, ja. Familie, Freunde, Haustiere, Tiere, irgendwie sowas, wenn man das noch mit reinnehmen möchte. Also sind für mich auf jeden Fall ganz wesentliche Faktoren auf diesem Weg gewesen. Ja, oder keine Faktoren, sondern Bestandteile richtige meines Säulen. Lebens.
Genau. Ja, das ist schön. Beruflich gegen Wind als Standort Lübeck zum Beispiel, wird das ernst genommen? Also ich frage jetzt einfach frei raus, soweit ich das so ein bisschen kenne.
Doch, es wird ernst genommen. Also es ist natürlich, ich habe bis dato ganz häufig den Satz gehört, oh Gott, das ist aber mutig, ne? Das ist aber sehr, sehr mutig. Und ich denke mir so, ja, genau, hast du richtig erkannt, ist mutig, habe ich Bock drauf, so, ne? Und es wird ernst genommen. Die ersten Produktionen auf jeden Fall geben uns da auch ganz viel Bestätigung, nicht alles falsch gemacht zu haben, sondern auch vieles sehr, sehr richtig. Aber es ist eigentlich wirklich diese Aufmerksamkeit immer noch weiter voranbringen, auf uns aufmerksam machen, dass es uns jetzt hier gibt, dass man eben in ganz Schleswig-Holstein ganz toll drehen kann, dass wir ganz viele ganz tolle Filmschaffende hier haben, die auch vielleicht ein bisschen müde sind, immer in die großen Hubs abwandern zu müssen, um dort ihre Leidenschaft eigentlich auszuleben. Also das ist so ein bisschen, um nochmal ein Einsatz in dieses sehr komplexe Thema mit reinzubringen, auch für die Filmschaffenden, die hier eben leben und heimisch sind, an die mitzudenken und da auch eben die Strukturen weiter auszubauen und sich damit reinzuknien. Weil, was sich auch zeigt, also in der Filmwirtschaft, funktioniert viel aus Eigendrive und Eigenengagement bei uns in der Branche. Also es muss eben diese Menschen geben, die sich dafür einsetzen, weil man kann nicht nur immer auf die Politik wittern und wettern. Man muss auch selbst was reinbringen, aber gerade beim Film zeigt sich's, dass da nochmal verglichen zu anderen Branchen, glaube ich, noch mehr von den Akteuren abverlangt wird an der Stelle. Ja,
wäre ja auch eine super Ergänzung einfach, ne? Wir haben ja die Filmförderung in Hamburg und in Kiel unter anderem. Und wenn ihr jetzt da einfach nochmal ein Zusatzangebot macht, auch vielleicht für Leute, die eben sehr viel privat investieren müssen, das ist ja großartig.
Ja, das macht auch ganz viel Freude und das ist auch wieder der Drive, der dahinter steckt. Also die Motivation und das Sinnstiftende, was ich auch ganz zu Anfang so angesprochen habe. Also das ist das, was mich auch morgens aufstehen lässt.
Silke, bei dir. Luca sagte, es brauchte auch ganz viel Mut, also nicht nur für ihre Chefs dieses Studio ins Leben zu rufen, sondern überhaupt das Thema anzugehen. Wie war das bei dir damals, 1987, als eine der ersten Frauen bei der Polizei? Brauchte das auch Mut, das zu machen? Gab es bei dir in der Familie oder im Umfeld Gegenwehr?
Nee, eigentlich gar nicht. Also tatsächlich gab es keinen Polizisten, also ich komme nicht aus einer Polizistenfamilie, gab keinen Polizisten bei uns. Hinterher, als ich dann angekommen war, sagte mein Vater, ich bin richtig stolz auf dich, ich wollte früher mal Polizist werden, habe es nicht geschafft, wusste ich bis dahin noch gar nicht. Und ganz ehrlich, das war mir gar nicht so bewusst, dass das so eine Exotennummer wird, weil ich habe einfach geguckt, welche Bundesländer stellen Frauen ein und ich habe nicht geguckt, seit wann stellen die Frauen ein. Und da habe ich 3 Bundesländer gefunden, die im gehobenen Dienst einstellen, habe mich da einfach beworben. Und da waren, ich glaube, 300, 400 Frauen, die sich auch beworben haben. Da fühlte man sich jetzt nicht exot oder alleine irgendwie. Und das war mir später erst bewusst, als wir dann da alle da standen, die dann angenommen wurden, beziehungsweise als gesagt wurde, naja, wir suchen ja nur 6. Das war natürlich wenig dann, ne? Und da wurde es mir erstmal bewusst, dass man ja auch eine von den Ersten dabei ist. Aber gab ab und an mal Gegenwind von Kollegen, die es eben nicht so witzig fanden, dass die Männerdomäne jetzt auch nach und nach mit Frauen besetzt wird irgendwie und die auch der Meinung waren, dass Frauen das so gar nicht könnten und gar nicht sollten und gar nicht dürften und sowas alles. Gibt's natürlich auch, gibt's aber auch in anderen Berufen, ne? Ob du Pilot bist oder sonst was. Ja, aber das hat mich jetzt nicht davon abgehalten, weil ich bin ja so aufgewachsen, dass man irgendwie so, wie du schon sagst, alles erreichen kann, wenn man das dann möchte. Und mir war das gar nicht bewusst, dass man das bis vor 86 gar nicht durfte bei der Schutzpolizei. Na, also ganz so weit sind wir ja auch nicht von alten Zöpfen entfernt. Wenn man, ich weiß nicht, in den 70ern noch einen Mann den Arbeitsvertrag unterschreiben lassen musste oder wenn man ein Konto eröffnen wollte, seine Unterschrift und sowas alles. Das war mir damals gar nicht so bewusst, weil meine Eltern haben einfach ganz normal gelebt und man konnte alles machen. Das gab nicht, nee, darfst du nicht, bist ein Mädchen oder so. Das Einzige, was war, ich durfte damals nicht Fußball spielen, weil es keine gemischten Mannschaften gab. Und dann konnte ich erst mit 18 nachher, habe ich dann angefangen, Fußball zu spielen. Aber letztendlich habe ich meinen Lebtag nie so richtig gemerkt und bin nicht gestoppt worden nach dem Motto, darfst du nicht, bist ja ein Mädchen irgendwie.
Bist du denn am Anfang deiner Ausbildung oder deines Anstellung als Polizistin auch so Streife gefahren? Gehörte das damals auch dazu? Weil du sagtest, du hast ja gehobenen Dienst angefangen.
Ja, nee, das gehörte auch dazu. Ja. Genau, ich bin in Ratzeburg nachher angelandet. Meine ersten 3,5 Jahre, da war ich 3 Jahre auf dem Bezirksrevier, bin draußen mit Streife gefahren, Verkehrskontrollen gemacht, Schwerlast, alles Mögliche. Hab Videoüberwachung mitgemacht und alles im Bereich Verkehr halt. Dann war ich auf der Leitstelle, nachher auf dem ersten Revier in Lübeck. Auch damit rausgefahren, dann Ermittlungsdienst und dann nachher eben Stationsdienst und Präventionsstelle.
Ja. Yeah. Wurde man da komisch angeguckt dann am Anfang, als dann eine Frau aus dem Streifenwagen ausstieg und sagte, Fahrzeugpapiere, bitte?
Ja, von den Leuten schon mal, aber von den Kollegen auch tatsächlich. Na, also für die war das ja, manche haben es gar nicht mitgekriegt, dass da Frauen eingestellt wurden. Das war ganz putzig manchmal. Ja, aber der Bürger an sich hat sich da schnell dran gewöhnt, doch, muss ich sagen. Also ich hatte da keine Probleme.
Das ist, glaube ich, auch ein gewisses Standing, was man denn entwickeln muss, ne? Ist dir das irgendwie schwer gefallen, dann auf andere Leute zuzugehen oder lag das immer in deiner Natur?
Nee, da hatte ich so keine Probleme mit. Ich war da und dann war gut.
Luca, du hast ja schon gerade gesagt, so mit dem Gegenwind, das ist ja zum Glück relativ überschaubar. Also du auch in deinem Bereich, eigentlich ist es ja auch eine Männerdomäne, also Kulturbereich, also wenn man das mal so ganz aufdröselt, bis in den letzten Jahrhunderten ist ja Kunst, Kultur doch immer eine Männerdomäne gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass es heute aber doch aufgebrochen ist, dass wenn du da als Frau Akquise machst für ein Filmstudio, dass die Leute dann nicht mehr komisch gucken. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ja, es ist auf jeden Fall immer noch eine männerdominierte Branche, in der aber die Rolle der Frau oder auch die Sichtbarkeit der Frau viel diskutiert wird. Einmal im Großen und Ganzen, aber auch für jedes Department beim Film. Ne? Also Film setzt sich ja grundsätzlich aus den ganzen verschiedenen Abteilungen irgendwie auch zusammen. Also sei es jetzt Beleuchter oder Art Department oder auch Stoffentwicklung oder ähnliches oder Regie überhaupt. Und ich würde sagen, die Form von Gegenwind, die ich bisher erlebt habe, hat gar nicht mal mit meinem Geschlecht zu tun, sondern entweder mit meinem Alter, also gerade Studiobetrieb ist halt eben absolut der technische Bereich und da sind natürlich die Kollegen, ja, das sind, würde ich jetzt mal behaupten, alles Männer, die mir jetzt hier im Umfeld einfallen und alles Männer, die auf jeden Fall Ü50 sind, würde ich sagen. Also da tanze ich halt ein bisschen aus der Reihe und da kommt dann schon durchaus mal die Gegenfrage, gerade wenn man sich gerade neu begegnet, du hast ein Filmstudio, darf ich mal fragen, wie bist du da hingekommen? Also wird auch durchaus respektvoll gebracht, aber klar steht man erstmal und da denkt, oder ich stehe erstmal da und denke mir so, ja, sicher, warum nicht, ne? Also, warum sollte ich das nicht können? Aber für die alten Hasen ist das dann irgendwie doch auch was Neues, die vielleicht einen ganz anderen Weg dahin gehabt haben, bis sie Leitung oder Geschäftsführung eines Filmstudios sind, in der gleichen Größenordnung oder ähnliche Größenordnung, wie wir sie jetzt hier in Lübeck geschaffen haben. Also das ist, glaube ich, eher wo so ein bisschen der Lebensweg oder die Fähigkeiten hinterfragt sind. Wie kann das sein, dass ich da jetzt gelandet bin? Aber und übrigens auch von anderen Departments durchaus auch mal den Gegenwind von Frauen bekommen, älteren Frauen, die mir gesagt haben, so, boah, Filmstudio, das, oder ich hatte eine Begegnung, wo halt wirklich mal entgegenkam, so, Filmstudio leiten, das kannst du doch gar nicht. So, und das war eine Frau, ne? Also nochmal die Frage.
Ja, es ging einfach nochmal um diesen Gegenwind und dass du da auch deine Frau stehst, in jedem Fall, das sehe ich.
Ach so, ja, genau. Ich habe da Gott sei Dank, glaube ich, noch gar nicht so krass negative Erfahrungen machen müssen. Es war wirklich immer inhaltlich eher darauf abzielend, einmal die aktuelle Marktlage, dem Film gibt's ja aktuell nicht gut. Wir haben insofern auch eine richtig blöde Zeit getroffen mit unserem Vorhaben, aber Ansichtssache an der Stelle. Und ja, das ist, glaube ich, eher so dieses, dass gezweifelt wird, gerade von denen, die lange schon in diesem Business unterwegs sind. Denke da eben wirklich auch, ist aus historischen Gründen, hauptsächlich Männer sind, die mir da begegnen. Hat es einfach nur mit der Frage zu tun, wie viel Erfahrung habe ich jetzt und wie ist meine persönliche Reputation innerhalb der Filmschaffenden beziehungsweise anderen Studiobetreibern? So
du schlägst dich ja wacker durch und genau. Tust es offensichtlich auch gerne und nimmst die Herausforderung an.
Ja, voll. Ich meine, das macht ja auch Spaß. Also ich will mich auch gar nicht aufhalten lassen.
Toll.
Denn wenn einer zu mir sagt, in 2 Jahren kaufen wir euch auf, dann sage ich, ja, wollen wir doch mal sehen.
Wer da wen aufkauft, genau. Finde ich eine richtige Einstellung. Wir haben eben über das Spannungsfeld gesprochen zwischen in dem Jugendliche, die jetzt eben in der Berufswahl sind, stehen. Das heißt einmal das Elternhaus, was eigentlich immer mitberaten möchte. Das ist ja nun, bleibt ja meistens nicht aus. Freunde, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Was würdest du jungen Menschen in der Situation heute mit auf den Weg geben?
Ja. Also eigentlich wirklich dieses nicht jeden Schritt und jede Entscheidung, die man im Leben trifft, komplett zerdenken. Vielleicht sich auch selber ein bisschen daran erinnern, dass selbst wenn man eine richtige und gute Entscheidung trifft, das vielleicht in dem Moment noch nicht weiß und sich erstmal aus aller Aufregung ein bisschen schlechter fühlt, dass das völlig normal ist und man sich dadurch aber nicht verunsichern lassen sollte. Also das ist so das, was ich für mich kennengelernt habe und was ich auch weitergeben würde. Und das immer nochmal mit dem, ja, einfach mit dem Rat zum Leben, kratz dich da, wo es juckt. Wenn es dir nicht passt, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann gibt es keinen ausschlaggebenden Grund, das weiter zu tun, sondern man sollte immer gucken, dass man selbst auf sich aufpasst und sich dort findet, was einem gut tut, und man muss sich nicht quälen. Wir aus der privilegierten Situation jetzt hier raus müssen uns nicht quälen mit dem, was wir im Leben machen. So, wenn wir noch volle Entscheidungsfreiheit haben, und das sind gerade hier bei uns die Kinder, die hier zur Schule gehen, die hier irgendwie ihren Karriereweg anbelangen. Es ist überhaupt nicht schlimm, mehrfach eine Ausbildung abzubrechen oder ein Studium oder auch mit 40 nochmal das Studieren anzufangen oder sonst wie was. Hauptsache, man geht einfach das weiter, was man machen möchte, und bleibt sich da, das klingt so nach Kalender, aber man bleibt sich da treu. Also ich finde, da ist was Wahres dran, und da muss man Acht geben, dass man das, ja, verfolgt.
Ja. Silke, stimmst du dem zu oder hast du da noch eine Ergänzung zu? Oder eine ganz andere Meinung?
Nee, vom Grundsatz her ist das genau richtig. Man sollte sich vielleicht vorher mehr informieren. Also im Vergleich zu früher kannst du dich heute mehr informieren. Du brauchst nicht nur ein Praktikum machen, kannst mehrere machen. Kannst das vielleicht auch in der Freizeit machen. Oder sprecht mit den Leuten, die das schon ein paar Jahre machen. Na, also die den Beruf gewählt haben, wo du Interesse für hast irgendwie. Und fragt die, löchert die irgendwie. Na? Oder geht einfach mal dahin, wo die arbeiten, und guckt euch das ganz genau an. Und das sind meistens die besten Tipps. Oder die besten, Tipps kann man nicht sagen, aber die besten Informationen, die man irgendwie so kriegen kann. Also ich kann mir sämtliche Dinge im Internet angucken. Oder früher gab es das BITS-Buch, ne? Also für die ganz Oldschool unter uns. Da steht natürlich, stehen die Eck- und Rahmenbedingungen drinne, und es ist, hört sich alles toll an irgendwie. Ne? Aber vielleicht einfach mal gucken, was machen andere, was könnte ich machen, wo sind meine Talente? Und das finde ich auch total wichtig. Also wenn man es dann nicht alles machen kann, kann man ja ein bisschen was als Hobby oder als Zweitjob, als Nebenjob oder sonst viel machen. Aber Job muss Spaß bringen. Also soll nicht nur Geld reinbringen und Sicherheit, sondern der sollte bestenfalls echt Spaß bringen, damit man seinen Lebtag dann die Zeit nicht vergeudet. Das wäre so das Schlimmste für mich.
Wenn man nach 45 Jahren irgendwie auf das Berufsleben zurückguckt und denkt,
Schade eigentlich,
ne? Hätte ich mal was anderes gemacht.
Im nächsten Leben werde ich was anderes, dann ist es zu spät irgendwo, ja, ne?
Du hattest vorhin mal gesagt, das fand ich eigentlich ganz treffend, dass es ja eigentlich ganz schön wäre, wenn man eine Zeit lang das machen könnte, dann eine Zeit lang was anderes. Mhm. Das wäre eine Idealvorstellung, ne? Die passt ja fast,
ja,
so.
Entweder nacheinander oder vielleicht auch nebeneinander. Ne? Ja. Also warum muss ich 41 Stunden in einem Job arbeiten? Ich kann mir das ja theoretisch auch teilen.
Ja,
ne? Genau. Und da kommen bestimmt muntere Mischungen bei raus, die sich auch gegenseitig irgendwie befruchten und wo du auch ganz viele Informationen in andere Themenfelder transportieren kannst oder auch andere Sachen bewirken kannst. Ne? Also wenn ich jetzt die Hälfte der Zeit Polizeibeamtin wäre und die andere Hälfte der Zeit vielleicht im Kindergarten arbeiten würde und da meine Missionen durchbringe, dann wäre der Menschheit ja auch so ein bisschen geholfen, ja, irgendwie. Aber man kann sich halt nicht teilen, und vielleicht ist es irgendwie für später, für die Zukunft ein gängiges Modell, dass man mehrere Sachen nacheinander oder gleichzeitig macht oder wie auch immer. Ne?
Ja, das müssen wir mal unserem Bundeskanzler sagen. Der sagt ja alle, wir sollen länger arbeiten.
Ja, da haben wir noch genug Zeit.
Da haben wir noch genug Zeit. Genau. Haben wir noch genug Zeit? Machen wir noch ein kurzes Lied? Wir machen noch ein kurzes Lied, ne? Ah, Sonja möchte die letzte Frage machen.
Unbedingt die letzte Frage, dann können wir mal noch Musik spielen. In unserer letzten Sendung sind unsere Gästinnen rausgegangen mit dem Satz, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Könntet ihr euch das auch vorstellen, so im soziokulturellen Bereich, wie auch immer? Und wie könnte das Projekt von euch beiden aussehen?
Ja, da habe ich vorhin schon nachgedacht drüber.
Oh nein, ich noch gar nicht. Ja,
also ich muss jetzt keinen Werbefilm für die Polizei drehen, das nicht, aber vielleicht für Fortbildung oder irgendwie so, dass man bestimmte Sachen irgendwie mitdenkt. Du hast bestimmt eine ganz andere Sicht auf die Sachen, und dass man da vielleicht zusammenkommt. Oder falls du mal ein paar Leute in Uniform brauchst, ne?
Ja, das sowieso auch. Also ja, ich meine, das ist ja gar nicht so unüblich, dass tatsächlich die Polizei auch für Projekte angesprochen wird. Auf der anderen Seite weiß ich, dass auch gerade die Polizei ganz viel macht ja eigentlich medial, ne, um auch wirklich diese Öffentlichkeitsarbeit mit aufzugreifen und einmal, ja, vielleicht als Recruiting-Maßnahme, mhm, aber durchaus bestimmt auch, ja, um die Arbeit transparenter zu machen, mhm, und zu zeigen, dass ja die Polizei da ist, um für Sicherheit und Hilfe zu sorgen an erster Stelle irgendwie, ne? Ja, hätte ich voll Bock drauf. Also sollten wir auf jeden Fall weiter drüber sprechen. Und sei es jetzt, ob es irgendein Format ist, was euch in der Zukunft nützt, oder vielleicht auch aus dem präventiven Bereich etwas, was beim Filmset beim Arbeiten irgendwie mit reinbringt. Also vielleicht, da gibt es mit Sicherheit ganz viele Ideen. Sollten wir dranbleiben.
Ja, unbedingt. Ja, dann haben wir ja unsere Mission erreicht, ne, für heute.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr Zeit hattet. Es war wieder unglaublich spannend, in eure Berufsfelder und eure beruflichen und privaten Wege eintauchen zu dürfen. Und ja, ich freue mich auf das Projekt. Teilt es uns gerne mit, dass wir es veröffentlichen können.
Das machen wir. Wir kommen dann auch gerne vorbei und spielen mit.
Wir brauchen ein paar Kompassen.
Ja, sehr gut.
Ja. Aber häusliche Gewalt, ne?
Stimmt. Nein, ich verhaue Sonja nicht. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war Frau Powerment. Zu Gast waren Silke Ziemann, Leiterin der Präventionsstelle der Polizei, und Luca Jüwatz, Studioleiterin vom Exuli Filmstudio. Am Mikro standen Sonja Köhler und Maika Gerke. Und Maika Gerke hatte auch die Verantwortung für die Sendung. Und wir freuen uns darauf, euch auch im nächsten Monat zu hören. Es ist wieder der zweite Mittwoch. Ich habe wieder nicht nachgeguckt, welcher Tag das ist, aber ihr findet das bestimmt raus. 18 Uhr auf diesem Sender, wie immer.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Frau Powerment. Vier Frauen, volle Bandbreite.